Wohin mit meiner Schuld? In christlichen Kreisen sprechen wir immer wieder von Sünde, wir sprechen immer wieder von Vergebung, wir sprechen von Vergebung von Sünden. Aber was ist eigentlich Sünde? Was steckt hinter diesem Wort? An Ostern haben wir uns angeschaut, dass Sünde wie Sklaverei funktionieren kann. Paulus schreibt: Wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet es bestehen können. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Sünde versklavt uns. Wer da nochmal reinhören möchte, wir haben alle Predigten online in der Mediathek, kann das nochmal nachhören. Heute schauen wir uns an Sünde als Schulden. Im Vaterunser beten wir: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können Sünde als eine Art von Schulden denken, wie finanzielle Schulden. Paulus schreibt in Römer 13: Seid einander nichts schuldig, als einander zu lieben. Das Wort, das hier für schuldig verwendet wird, bedeutet im Deutschen auf der einen Seite Schulden, also finanzielle Schulden zum Beispiel, und Pflicht. Es ist also gewissermaßen unsere Pflicht, einander zu lieben, oder wir sind es einander schuldig, einander zu lieben. Und eine Schuld ist dann praktisch eine nicht eingelöste Pflicht oder eine Pflicht, die man noch einlösen muss. Stellen wir uns vor, wir leben in einem Land. Und das Land wird regiert von einem guten König. Und wir sind Arbeiter in diesem Land und wir arbeiten für diesen König. Und unsere Aufgabe, unser Job ist es, einander zu lieben und Gott zu lieben. Und am Ende des Monats beruft uns dieser König zu sich und es ist Tag fürs Gehalt. Und wir treten vor ihn. Und der König guckt uns ernst an, runzelt die Stirn und stellt fest: Du hast 100.000 Franken Schulden bei mir. 100.000 Franken Schulden. Das mit dem Einanderlieben und das mit dem Gottlieben hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben unsere Pflicht, unsere Schuldigkeit, wir haben viel weniger oder wir haben viel mehr gehasst als geliebt. Es ist überhaupt nicht aufgegangen. Und der König schaut uns traurig an und sagt: 100.000 Schulden. Du musst dein Land verkaufen, du musst dich verkaufen, deine Familie. Geschafft haben. Aus der Sklaverei werden wir uns nicht freikaufen können. Da kommen wir nicht raus. Und wir fallen auf die Knie und wir bitten den König, uns doch bitte unsere Schulden zu erlassen. Und der König ist barmherzig und sagt: Gerne. Ich erlasse dir alle deine Schulden. Und wir sind frei. Alle Schulden sind vergeben, wir sind ihm nichts mehr schuldig, keine Pflicht, keine Schuldigkeit. Es ist alles erlassen. Wir können Sünde als Schulden denken. Schulden, die wir bei Gott haben und die er uns erlässt. Der Begriff Schulden für Sünde kommt im Matthäusevangelium zweimal vor. Einmal im Vaterunser. Und einmal in der Geschichte vom unbarmherzigen Knecht, die ich eben stark gekürzt frei wiedergegeben habe. Und in beiden Fällen ist die Message von der Geschichte: Ich habe euch vergeben, einfach so, barmherzig, ein Geschenk. Also vergebt auch einander. In Römer 4,4 schreibt Paulus: Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Hat sich verdient, was er bekommt, ist wieder dieses Begriff von Schulden. Er hat sich erarbeitet, es ist das, was der Chef ihm schuldig ist, auszuzahlen. Und wir können in unserem Leben und Gott gegenüber in Schulden und Pflichten denken. Wir können uns überlegen: Ah, die Person schuldet mir noch eine Entschuldigung. Mit der rede ich nicht, bis sie sich entschuldigt hat. Ich kann denken: Oh, Die Freunde haben mir 3 Umzüge gemacht. Ich schulde denen noch einen Gefallen, vielleicht noch einen großen Gefallen. Wir können in Schuldigkeiten und Pflichten denken und das gegenrechnen. Und wenn wir Gott gegenüber in Schuldigkeiten und Pflichten denken, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Dann haben wir am Ende Schulden. Und die Alternative ist, in Barmherzigkeit und in Geschenk zu denken. Uns ist alles geschenkt worden. Und wenn wir einander begegnen, können wir auch in Barmherzigkeit und in Geschenken denken. Der andere schuldet mir keine Entschuldigung. Es ist geschenkt. Und vielleicht schulde ich meinen Freunden auch keinen Gefallen. Vielleicht war auch das geschenkt. Das heißt nicht, dass ich mich ausnutzen lassen soll. Es gibt Menschen, die es übertreiben und dann muss ich mich schützen. Und das heißt auch nicht, dass ich andere ausnutzen soll. Aber ich denke, es macht frei, nicht in Schuldigkeiten und Pflichten zu verrechnen, sondern in Geschenken und Barmherzigkeit zu agieren. Das ist die eine Kategorie. Wir können Sünde denken wie Schulden, wie Pflichten, die wir beieinander oder bei Gott haben. Eine andere Kategorie, die vor allem im Alten Testament vorkommt, ist rein und unrein. Das kommt ganz, ganz oft vor in den ersten 5 Büchern Mose. Was rein ist, darf in die Gegenwart Gottes treten. Was unrein ist, darf nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und es gibt ganz, ganz viele Regeln, was ist rein, was ist unrein, wie bekomme ich rein, was vorher unrein war. Es gibt Tiere, die man nicht essen darf, weil sie unrein sind. Frauen sind eine Woche lang unrein im Monat. Und Männer, die Aussatz haben, gelten auch als unrein. Jesus hat geändert, was als rein und was als unrein gilt. Es ist nicht mehr bestimmte Tiere, sondern Jesus sagt, ihr werdet nicht durch das Unrein, was ihr esst, aber kommen aus einem Was, was ihr sagt und tut. Böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen, aus dessen Mund sie kommen, unrein. Was uns unrein macht heute, ist nicht mehr ein Schwein zu essen, sondern was uns unrein macht heute, ist, wenn wir Lieblosigkeiten gegeneinander austauschen. Wenn wir im Alten Testament anschauen. Ein Mann, der als unrein galt, weil er Aussatz hatte, war Naaman. Und der Name Naaman bedeutet lieblich oder schön. Und Naaman war aber nun gar nicht lieblich oder schön anzusehen, denn er hatte Aussatz. Naaman war Aramäer, also er gehörte zu den Feinden von Israel. Und er war ein Kriegsheld. Er war mächtig, er war stark, er hatte was zu sagen, er hat was dargestellt. Die Leute haben sich eher vor ihm gebückt. Und er hatte eine Frau und diese Frau hatte eine israelitische Sklavin. Und diese Sklavin hat gesagt, wenn Naaman nur zu meinem Propheten gehen würde aus meinem Heimatland, das war Elisa, dann würde der Prophet ihn heilen. Und Naaman zieht los, kommt zu diesem Propheten, hat riesig viele Schätze und Geschenke dabei. Und der Prophet macht sich noch nicht einmal die Mühe, vor die Tür zu treten. Er schickt seinen Diener vor. Und der Diener sagt, wasch dich 7-mal im Fluss. Naaman ist fürchterlich vor den Kopf gestoßen. Er, der Kriegsheld, wird so behandelt. Der Prophet kommt nicht vor die Tür, er soll sich in einem dreckigen Fluss baden. Die hat es auch in seinem Heimatland, viel schönere. Er ist in seinem Stolz gekränkt. Er fühlt sich nicht ernst genommen und er fühlt sich nicht respektiert. Er ist ein bisschen eingeschnappt und sagt, ich gehe heim. Ist mir alles zu dumm. Seine Diener sind glücklicherweise weiser als er. Und seine Diener sagen, hey Naaman, es kostet dich nichts, dich im Fluss zu baden. Mach's einfach 7-mal und entweder du gehst gesund heim oder nicht. Und Naaman hört auf seine Diener und geht in den Fluss, taucht sich 7-mal unter und kommt rein aus dem Fluss wieder raus. Er ist tatsächlich reingewaschen. Wir haben hier eine Parallele zur ersten Geschichte. Der Schuldner aus der ersten Geschichte ist auf die Knie gefallen und hat um Gnade gebeten. Er hatte nichts, wie er die Schuld hätte einfordern können. Er konnte dem König und auch Naaman musste seinen Stolz gehen lassen und musste die Situation annehmen, wie sie ist. Von ihm ist praktisch Demut eingefordert worden. Er hatte keine Wahl, als demütig zu sein, wenn er rein werden wollte. Gott schenkt uns Vergebung unserer Sünden. Er erlässt unsere Schulden. Er wäscht uns rein. Aber er schenkt sie aus Gnade. Wir können sie nicht einfordern. Es gibt nichts, worauf wir deuten können und sagen können, das steht uns zu. Und er wäscht uns rein von allem, was uns unrein macht. Es kann sein, dass er Demut von uns fordert. Wohin also mit unserer Sünde? Im Jakobusbrief schreibt Jakobus: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht eure Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber. Klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Ich glaube, wenn wir unsere Sünde loswerden wollen, braucht es eine Sache, und das ist Demut. Denn wir müssen unsere Schuld anerkennen. Wir müssen anerkennen, dass wir doch gute Menschen sind. Und wir haben ein bestimmtes Bild von uns, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und es gibt bestimmte Dinge, die macht man nicht, wenn man gut ist. Und die haben wir aber gemacht. Und es widerspricht unserem Selbstbild. Und das sich einzugestehen, dass man tatsächlich Dinge gemacht hat und hinzuschauen und zu sehen, dass man Schaden angerichtet hat, dass man andere verletzt hat, das tut weh. Aber ich glaube, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Wir haben eben in der Lesung gehört, wie es dem Beter geht, solange er sich seine Sünde nicht eingestehen möchte, solange er so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Doch als ich meine Schuld verschwieg, verloren meine Glieder jede Kraft. Ich stöhnte den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Ich lag da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedörrt hat. Sünde ist wie Sklaverei. Wenn wir ihr dienen, versklavt sie uns, nimmt sie uns gefangen. Sünde ist wie Schulden, die uns belasten. Sünde ist wie Aussatz, der uns unrein macht und von Gott trennt. Und deswegen lohnt es sich, die Sünde loszuwerden. Den Schmerz über das, was man getan hat, zuzulassen. Und Gott zu bitten, dass er einem vergeben möge. Es geht um eine kurze Phase, die im Jakobusbrief beschrieben wird. Eine kurze Zeit, in der man demütig sein muss, sich eingesteht, was man getan hat. In der es wehtut, in der man trauert über das, was man getan hat. Aber daraufhin erhöht uns Gott. Er nimmt die Schuld weg und schenkt uns Freiheit und Freude und Frieden. Es lohnt sich, durch diesen kurzen Moment der Beichte oder der Buße zu gehen, um diese Freude, diese Vergebung von Gott zu erleben.